Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions Bubble Talk, der Wochenrückblick. Los geht's. Herzlich willkommen zum 16. Unions Bubble Talk, der Wochenrückblick, am heutigen Sonntag, den 26. November 2023. Mit mir gemeinsam werden uns auch heute wieder meine Co-Hosts durch den Abend begleiten. Lieber Baha, lieber Manuel und lieber Marcel, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Guten Hallo. Abend.
Ein Blick in die Woche zeigt, es gibt viel zu analysieren, zu kommentieren und zu hinterfragen. Ein grüner Parteitag über 4 Tage, der uns allen einen Einblick in Herz- und Seelenlage der Partei und auch des Bundeswirtschaftsministers geschenkt hat. Ein Spiegelartikel, der den sich selbst für unantastbar haltenden Olaf Scholz brachial kritisiert, und eine Union, die sich zwischen Land und Bund nicht einig ist, welche Schulden gute Schulden sind. Über alle drei Themen prangt das große Schlagwort: Wie hältst du's mit der Realität? Eine realistische Vision jedenfalls hatte damals einer, ohne den Deutschland und Europa heute nicht denkbar sind.
Soll Eisen und Stahl die europäischen Völker zu einer Gemeinsamkeit des Handelns und des Denkens zusammen.
Wir hörten soeben den Bundesminister des Auswärtigen, Konrad Adenauer, am 18. April 1951 nach der Unterzeichnung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und diesen Gründungsvater der europäischen Einigung aber haben die Grünen auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz aus einem Text gestrichen, weil Konrad Adenauer kein Feminist gewesen sei. Steigen wir ein in die Debatte heute Abend in einen für alle Zuschauer nervenaufreibenden Bundesparteitag von Bündnis 90 Die Grünen, auf dem Robert Habeck uns allen erklärt hat, dass es gerade der Konservatismus sei, der am Boden liege. Europa ab jetzt also für die Grünen ohne Adenauer und eine, Zitat Habeck, eine Partei von gestern, angeführt von einem Vorsitzenden von vorgestern, Zitat Ende. Manuel, ist das alles nachvollziehbar oder erleben wir nach Jahren der schwarz-grünen Traumvorstellungen ein böses Erwachen zwischen Progression und Konservatismus?
Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einleitung. Ich möchte, bevor ich anfange, erstmal unseren Hörern und uns auch zur 16. Folge gratulieren. 16 Wochen Stillstand und Realitätsverweigerung bei uns im Unionsbubble Talk. Ich finde, das ist doch ein tolles Jubiläum. Und um da mal einzusteigen in der Sache, wir sind ja unter uns und da kann ich mich ja auch ruhig auch outen, dass ich ziemlich regelmäßig mir den Parteitag der Grünen anschaue, so auch dieses Wochenende. Ich weiß, also anschaue ist, ich höre zu, sagen wir es mal so. Und ich komme da sicherlich auf über 20 Stunden, wo das nebenbei lief. Und ich muss sagen, vielleicht einleitend, also so gut choreografiert war der Parteitag der Grünen schon lange nicht mehr. Man hat wirklich gesehen, dass die Parteiführung da sich Mühe gegeben hat, wirklich das gut zu organisieren, versucht hat, alle Stolpersteine auszuräumen. Bei Zweien ist es ihnen nicht gelungen, beim Migrationsantrag und bei Konrad Adenauer. Wer hätte es gedacht? Insofern will ich da vielleicht mal einsteigen, weil es war ja im Prinzip eine schöne Geste auch des Vorschlages des Bundesvorstandes, hier ein Zitat von Konrad Adenauer einzubringen. Und ich verlese das auch nochmal für uns, damit das auch jeder weiß. Eingebracht wurde das Zitat von ihm: Diese Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Ein super Zitat, was auch zeitlos in unsere Zeit passt, was genau auf den Punkt ist. Doch ja, das war eben für eine Antragstellerin aus dem Kreisverband Berlin-Mitte, meine Nachbarn quasi, nicht gut genug oder nicht passend genug. Weil es war eben so, dass das einzige Zitat in dem Europawahlprogramm der Grünen gewesen wäre, ausgerechnet von einem Konservativen und dann noch einem sexistischen Konservativen. Das durfte natürlich nicht sein. Und dementsprechend wurde selbst nach Intervention von Claudia Roth dieses Zitat auf Beschluss der Versammlung wieder gestrichen. Da wundere ich mich dann allerdings schon. So ein bisschen, weil wenn ich das umdrehe, wenn ich mir mal vorstelle, ja, dass Adenauer ein Grüner gewesen wäre und dass wir hätten jetzt am Wochenende einen CDU-Parteitag gehabt und unser CDU-Bundesvorstand hätte so ein Zitat reingebracht. Wie wäre wohl die Reaktion gewesen auf so ein Manöver? Ich denke mal, da würde man sagen, huch, die CDU radikalisiert sich weiter, streicht den Vater der europäischen Integration oder einer der Väter der europäischen Integration raus. Das ist doch ziemlich schroff und ziemlich ablehnend. Aber so ist es nun irgendwie nun gut. Und ich finde das extrem, extrem unglücklich von den Grünen, weil es tatsächlich ja auch ein Zitat ist, was in unsere Zeit passt. Und ich muss sagen, also wenn wir annehmen, ja, dass die politische Mitte gerade so ein bisschen stirbt, weil sie unter Druck gerät, da sprechen wir immer von rechts, wir sprechen immer von Rechtspopulisten, von Rechtsextremen, aber sowas, so eine Kleinigkeit, wie was wir da gesehen haben bei den Grünen, da muss ich sagen, die Mitte stirbt da auch ein bisschen von links, weil wenn plötzlich eine so verdiente Persönlichkeit wie Konrad Adenauer nicht mehr gut genug ist für ein auch höchst aktuelles Zitat, dann frage ich mich, was für eine politische Konzeption da bei den Grünen dahinter steht. Ansonsten muss ich aber allerdings fairerweise sagen, und damit komme ich auch erstmal zum Schluss, dass ich den Europa-Antrag oder also dieses Europawahlprogramm der Grünen eigentlich ziemlich gut finde. Also da sind viele gute Punkte dabei, bis auf natürlich das Thema Mercosur-Abkommen, was nicht verfolgt werden soll. Das ist sehr schade, dass die Grünen da ihre Linie fortführen, die sie schon bei TTIP eingerammt haben, weil internationale Handelsbeziehungen nur die werden uns weiterbringen in Europa. Aber nun gut, aber da sind viele, viele gute Punkte drin. Und ja, wie gesagt, ein rundum spannender, und du hast es richtig gesagt, Daniel, in deiner Einleitung, auch ein Parteitag, der uns Einblick gegeben hat in das Seelenleben der Partei. Und da würden mich natürlich auch eure Eindrücke interessieren.
Ja, also wenn du schon über die Mitte gesprochen hast, vielleicht ein erstes Zitat aus der Rede Robert Habecks dazu. Weil wir im Zeichen das tun eines republikanischen Verantwortungsethos. Wir stören in der Mitte, weil wir in der Mitte sind, weil wir sie verändert haben, neu definiert haben. Unabhängig mal davon, dass wir uns, glaube ich, noch sehr mit dieser Rede auseinandersetzen werden, weil es wirklich sehr bedeutende Zitate.
Auf jeden Fall. Ja,
auf jeden Fall. Und ich auch gerne gleich erkläre, wie wir an diese Rede gekommen sind. Der Punkt ist, lieber Baha, du hattest gesagt, du bist eigentlich ganz froh, dass die Adenauer aus dem Europaprogramm herausgestrichen haben, weil es sei jetzt mal wieder Zeit für klare Kante und klares Gegeneinander auch in der politischen Mitte.
Ja, das ist richtig. Also es war so dieser Versuch mal wieder von mir einfach mal die andere Seite zu sehen. Auf der einen Seite finde ich es natürlich, wie Manuel, du gerade erklärt hast, es ist halt Quatsch. Ja, dann schreib es gar nicht rein. Aber halt irgendwie wieder rausstreichen und darüber eine Diskussion zu führen, ist halt so unnötig und auch so unglaublich parteipolitisch, dass du halt sagst, okay, das gehört zu einem Parteitag dazu, sollen sie machen, aber es sorgt halt am Ende des Tages eigentlich nur für Kopfschütteln. Was ich ganz spannend fand, ist, dass diese Diskussion selbst letztendlich ja wieder dazu beiträgt, dass es eine, ich sag jetzt mal, Profilierung gibt bei der Partei. Und das ist jetzt gar nicht wertend, sondern es geht einfach darum, dass man nicht everybody's darling sein kann. Also ich glaube, das ist etwas, wo kurz nach der Wahl 2021 die Grünen reinmarschiert sind, waren ja auch kurz vor der Wahl schon mal auf diesem Hype gewesen. Ja, da waren sie quasi die neue Mitte und rechts der Mitte haben sie die Leute abgegriffen mit dem modernen neuen Konservatismus und links der Mitte sowieso. Und eigentlich waren sie ja die Volkspartei, die neue. Ja, also gab es ja auch zahlreiche Überschriften. Und ich glaube, was wir einfach sehen, ist, nein, diese Partei ist keine Volkspartei. Diese Partei ist nach wie vor im Kern eine Klientelpartei, die auch mit zunehmendem Widerspruch immer mehr in ihrem, also ich sag jetzt mal, die Mauern hochzieht und, wie man ja bei diesem Parteitag gesehen hat, tatsächlich sich in ihre eigene Welt zurückzieht. Und das ist etwas, was ich mit dieser Diskussion um das Adenauer-Zitat auch nochmal bestätigt gesehen habe, wo ich so dachte, ja, mein Gott, ihr seid halt nicht irgendwie eine modernere CDU, CSU. Ihr seid halt auch nicht irgendwie die neue Mitte, nur weil ihr behauptet, weil ihr jetzt in die Mitte reindrängt mit mehr als 5-6% als noch in der Wahl zuvor, dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise eine Neudefinition der Mitte geben müsste. Ihr gehört genauso zur Mitte wie alle anderen, aber die Wahrheit ist doch, und wir haben ja dazu die Studien, ich müsste jetzt nochmal raussuchen, kann ich dann auch gerne anhängen, dass die eigenen Wähler, das eigene Wählerklientel sich deutlich linker als das von der SPD sieht. Also insofern, ich finde es einfach gut für den politischen Raum, wenn wir da einfach ein bisschen mehr Abgrenzung sehen, ein bisschen mehr Zuspitzung sehen und die Leute halt auch einfach zukünftig wieder eine Auswahl haben und wissen, was haben sie bei so einer Partei. Wenn jeder alles sein will, ja, dann wird es halt eine Einheitsbrei und am Ende gewinnt die AfD.
Bevor wir in die Frage kommen, vielleicht zwischen dem aussterbenden Konservatismus, den Robert Habeck angemahnt hat, aber vielleicht nochmal zu dem Moment einfach, dass dieses Adenauer-Zitat gestrichen wurde. Marcel, ich hatte einen Tweet verfasst, das ist eigentlich ja auch mal nach 50 Jahren. Also man muss sich das auch mal vorstellen, Adenauer ist nicht nur ein Parteipolitiker der CDU gewesen, sondern Adenauer ist ein bedeutende Figur der bundesrepublikanischen Geschichte, der kompletten europäischen Geschichte. Und ist es dann nicht eigentlich an den Grünen auch mal so weit, nicht mit Maßstäben von heute historische Figuren zu bewerten, sondern staatspolitisch auch zu sagen, ja, Adenauer war der erste Kanzler und hat für dieses Land, für Europa einfach genug geleistet?
Im Grunde natürlich, ja. Also das Zitat ist immer ein Zitat, das ich im Unterricht verwende, wenn ich mit dem Thema Europa anfange, ja, vor der europäischen Einigung, also wie du gerade eben schon auch das schöne Zitat eingespielt hast von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und so weiter. Mit dem Zitat fange ich immer an und lasse dann mal die Schüler fragen, ja, was schätzt ihr denn, von wann könnte das denn stammen und wer könnte das denn gesagt haben? Es kommt am Ende natürlich keiner auf Adenauer, wobei sie ihn eigentlich kennen, das ist ein Oberstufenkurs immer, aber es kommen immer oder es werden immer moderne Politiker genannt, ja. Und ich frage mich ja, wie kommt ihr denn darauf, dass das aus der aktuellen Zeit stammen könnte? Und sagen, es ist ein relativ modernes Zitat, das in die heutige Zeit passt. Und genauso sehe ich es auch. Und deshalb ist es ja vermutlich auch überhaupt da reingekommen, weil es eben ein zeitloses Zitat ist, das auf die heutige Zeit immer noch genauso passt wie in der Zeit der 50er Jahre. Und ich bin grundsätzlich ein Freund davon, Geschichte im jeweiligen Kontext zu bewerten. Und wenn wir Adenauer sehen, ja, Deutschland hatte 12 Jahre nationalsozialistische Diktatur hinter sich, davor eine Demokratie, die extrem instabil gewesen ist. Und ja, was hat Adenauer jetzt am Ende geschafft? Er hat es zuerst mal geschafft, dass die Demokratie in Deutschland gefestigt wurde. Und wir haben jetzt wir müssen mal hochrechnen, das Grundgesetz 1949 in Kraft getreten, ja, eine Demokratie, die über 70 Jahre inzwischen alt ist, was wahrscheinlich in den 50er Jahren vielleicht nicht alle gedacht hätten, ja. Dann kommt die Westbindung dazu, die soziale Marktwirtschaft, ja, die gegen Widerstände der Opposition durchgebracht wurde, von der wir heute extrem profitieren, ja. Und dann letztlich auch eben die europäische Integration, die uns im Grunde nach Jahrhunderten des Krieges stabile Verhältnisse, friedliche Verhältnisse in Deutschland und vor allem in Europa gegeben hat. Und jetzt, mein Gott, er war kein Feminist. Wenn man es mal so betrachtet, ich glaube nicht, dass es in der damaligen Zeit, unmittelbar nach dem Krieg, irgendjemand interessiert hat, ob Konrad Adenauer Feminist war oder nicht. Ja, die Leute wollten Frieden, die Leute waren ja, teilweise hatten Hunger, hatten ihre Heimat verloren und so weiter und so fort. Ich glaube, der Feminismus war eins der letzten Dinge, für die sie sich damals interessiert hatten. Und wenn man Geschichte, glaube ich, aus dem Aspekt betrachtet, ja, es ist meines Erachtens die sinnvollere Herangehensweise.
Genau richtig, Marcel. Und ich möchte dazu ergänzen, es passt doch auch super in diese Zeit, wenn wir uns an Konrad Adenauer erinnern, weil du hast es ja schon angedeutet. Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler, welche Verhältnisse hatte er denn? Wir hatten ein Land, was wirtschaftlich, moralisch, human komplett am Boden lag, ja, und politisch auch. Demokratie musste aufgebaut werden, das Land musste aufgebaut werden. Es kamen 12 Millionen Flüchtlinge, Flüchtlinge, also Aussiedler, quasi Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten nach Deutschland. Für die mussten Wohnungen gebaut werden. Es waren im Prinzip die Probleme, die wir heute haben, mal zwei, ja, oder hoch zwei. Und man hat ja auch diesen Eindruck gehabt bei der Habeck-Rede irgendwie, es ist alles so schlimm und nur wenn wir die Schuldenbremse abschaffen, dann kommen wir aus diesem Schlamassel raus. Damals konnte man quasi keine Schulden aufnehmen, weil niemand Deutschland so wirklich Geld geliehen hat, ja, weil die Kreditgeber im Ausland ja erstmal schauen mussten, huch, wie entwickelt sich das Land? Vor allen Dingen in der Blockkonfrontation. Wir hatten die Berliner Blockade. Also da waren so viele Sachen, die so schwer waren für die damaligen Bundesregierungen. Und es gelang. Ja, man hat es geschafft. Warum sollten wir also heute, weil wir hier irgendwie ein paar Solardächer aufbauen wollen, ein paar Windräder aufstellen wollen, irgendwie Stahl irgendwann grün herstellen wollen, warum soll das alles so schwierig sein, wenn doch uns eigentlich die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, dass das alles möglich ist, wenn man politische Weitsicht hat, Realitätssinn und eben auch die Themen wirklich angeht. Und da fand ich so ein bisschen bei Habeck eben das Problem, dass da nicht so wirklich der Blick der Realität bei ihm auch ist. Ja, das haben die Grünen immer gesagt. Sein Schlusswort war ja, unsere Ideologie ist die Wirklichkeit. Aber er hat zum Beispiel gesagt, wir haben immer vor der Abhängigkeit bei Energie gewarnt, ja, was zu Russland angeht. Aber da frage ich mich, wer hat denn Nord Stream 1 initiiert? Ja, die Grünen haben immer gewarnt vor Nord Stream 2, aber zu diesem Zeitpunkt kam schon durchschnittlich 50% unseres Erdgases aus Russland. Also das kann man doch nicht wegdiskutieren. Der Plan der Grünen war immer, mit Gaskraftwerken, die mit Erdgas aus Russland beliefert werden, die Energiewende zu schaffen. Das ist jetzt tatsächlich in die Bütt gegangen. Aber was machen die Grünen, statt daraus also ihre Realität anzupassen? Sie schalten trotzdem die Atomkraftwerke ab. Und jetzt haben wir den Schlamassel, dass wir eben da einige Milliarden jetzt jedes Jahr reinsteuern müssen, die fehlen für andere Investitionen, für echte Investitionen. Und da muss ich sagen, ich sehe da weniger eine Krise des Konservatismus, um das auch nochmal aufzumachen, sondern eher auch so ein bisschen eine Krise der Ampel, die jetzt eben in einer Notlage ist und versucht, irgendwie da rauszukommen.
Ja, also hört man aber jetzt Robert Habeck zu und ich zitiere mal wieder aus seiner Rede. Die Veränderungen sind Realität, die Herausforderungen sind Realität. Corona, die Kriege, die Klimakrise, die Geoökonomie, hohe Migrationszahlen. Wir haben diese Realität voll angenommen und wir stellen uns ihr. Es waren die anderen, die sie verweigert haben. Baha, ich weiß, dass die Rede dir sowieso sehr viel Kopfschmerzen gemacht hat, wie mir auch beim Zuhören. Ich wusste auch am Ende überhaupt nicht mehr, wo der Anfang und wo das Ende wirklich war, weil es wirklich durch alle Themen irgendwie durchging. Und es sind genau solche Versatzstücke, die irgendwie am Ende zwar schön im Raum klingen, aber halt völlig inhaltslos sind. Und es ist ja genau das, was Manuel gerade sagte, es sind konkrete politische Entscheidungen gefragt. Und jetzt mal unabhängig von der Schuldenbremse, zu der wir ja auch später noch kommen, aber was nimmst du aus dem Bundesdelegiertenkongress der Grünen mit, wo du sagst, da hat Habeck doch für mich die Vision erzeugt, unsere Ideologie ist Wirklichkeit und ja, was bedeutet es am Ende für dich oder was soll es Deutschland geben?
Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Also erstmal, du hast vollkommen recht, ich war nach der Rede wirklich erstmal perplex. Und ich habe lange überlegt, warum diese Rede mich so fertig gemacht hat. Und als wir die dann nochmal gelesen haben, du wirst ja sicherlich gleich nochmal erzählen, wie du sie transkribiert hast, aber als ich die auch nochmal zum dritten Mal gelesen habe, habe ich festgestellt, was mich daran gestört hat. Und zwar hat er relativ zu Beginn, glaube ich, müsst ihr jetzt mal hinschauen, als er das erste Mal über Friedrich Merz sprach, sprach er auch darüber, dass Friedrich Merz oder die Union keine konkreten Vorschläge machen würde und in der Realität ankommt. Und wie du schon gesagt hast, eine Partei von gestern, ein Vorsitzender von vorgestern, und das mag jetzt alles triggern und mit Sicherheit tut es das, aber wenn ich mir die Rede nochmal angucke, dann war diese gesamte Rede eine Ansammlung von Phrasen, eine Ansammlung von unglaublichen Phrasen, die einfach nur aneinandergereiht wurden. Also ich empfehle die wirklich mal zu lesen. Jeder Satz, den du so liest, ist eigentlich, also du denkst so, das ist die Perfektion vom Politikersprech. Man wirft anderen vor, nichts Konkretes zu liefern und am Ende der Rede stehst du da und sagst so, ja, aber was hast du denn jetzt Konkretes geliefert?
Ja, Baha, also das ist aber jetzt schon auch ein verkürzter Begriff von Zeit. Ein weiteres Zitat aus dieser Rede.
Absolut. Ich würde vielleicht noch mal kurz ein Zitat rausnehmen, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst oder vielleicht vielen eher aus der Grünen Partei. Aber damit einer der Podcasts, glaube ich, beginnt damit immer. Das ist ja dieses Zitat von Habeck. Wir sind ja nicht in die Regierung eingetreten, um beliebt zu werden. Ich weiß gar nicht, ob das beim Machtwechsel ist oder beim Hauptstadtbriefing oder so. Da kommt er ja auch immer zuerst.
Ja, Machtwechsel, ja.
Und dieses Zitat, also nicht so, aber leicht umgemünzt, hat er nämlich am Ende der Rede ja nochmal gebracht. Und das hatte mich ja dann auch nochmal dazu verleitet, weil du mich gerade gefragt hast, was ich von dem BDK komplett mitnehme, von der BDK. Und zwar das Zitat selbst war ja gewesen, sein persönliches Motto, hat er explizit gesagt, dass wir bereit sein müssen zu scheitern, damit es eine Chance gibt, dass dieses Land erfolgreich gibt. Also diese Ansage, dass wir glauben zu wissen, was richtig ist, und wenn es bedeutet zu scheitern, dann ist das so, bedeutet für mich halt auch, dass man wie so eine Art, also es ist auch so ein bisschen wie so ein Fallschirm, oder nee, anders, es ist wie so ein Defensivmechanismus, um zu sagen, ich will mich auch nicht korrigieren lassen, ja. Also entweder liege ich richtig und gewinne, oder ich scheitere, liege aber trotzdem richtig. Also es macht für mich irgendwie gar keinen Sinn, warum man darauf pochen muss, dass man unbeliebt sein muss und dass man scheitern muss und dass man das eingehen soll. Das macht man doch nur, wenn man wirklich glaubt, im Besitz der einen Wahrheit zu sein. Und da wurde mir noch mal so ein bisschen klar, dass die Veränderung, die ja immer so als Pragmat oder in die Realität ankommend und Pragmatismus und als vernünftig werdend geframed werden, dass es letztendlich nichts anderes ist, als wir fühlen uns gezwungen, unsere Position zu überarbeiten. Und du merkst ja auch, wie schwer das ist, die Grünen immer wieder in die Realität zu tragen. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir in den nächsten Wochen sehen werden, dass Robert Habeck eigentlich, ich hatte es geschrieben, innerlich gekündigt hat und mit dieser Koalition soweit meines Erachtens fertig ist.
Dabei war es ja erstaunlicherweise genau der Vorwurf, den er an Friedrich Merz gemacht hat.
Ja, absolut. Hätte
mit ich dem auch Zitat. Gemacht. Ich zitiere mal wieder. Es ist schlicht falsch, sich den abstrakten Prinzipien zu verbeißen, blind für die Welt, wie sie ist. Die Augen nur offen für das, was man gerne hätte. Da habe ich mich wirklich gefragt, das ist der Vorwurf an die Union? Also, ich meine, wir reden hier von den Grünen. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren ziemlich viel Politik erlebt, die exakt nur darauf ausgerichtet war, die eben nur Augen hatten für das, was sie gerne hätten. Siehe Kernkraft.
Völlig. Und du kannst den Vorwurf, kannst du natürlich von jedem Parteitagsbühne an jeden, jetzt darf ich nicht Hauptgegner sagen, oder? An jeden politischen Mitbewerber richten. Also das funktioniert immer, der Vorwurf. Mein Punkt war wirklich dieses, von der Union kommt nichts Konkretes, und dann guckst du dir diese 5 DIN A4 Seiten an und du denkst so, Alter, wo ist denn hier irgendwo was Konkretes von dir drin?
Man sollte vielleicht diese Rede auch nicht, oder man sollte sie vor dem Hintergrund auch sehen, des ersten großen Auftritts von Robert Habeck in der Ampel. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Es war, glaube ich, der 6.1.2022, Heilige Drei Könige, als Robert Habeck mit ein paar Pappen, ja, in die Bundespressekonferenz ging und da ja sein Konzept vorgestellt hat, was ja das Ministerium da irgendwie schon 2 Monate lang ausgearbeitet hatte. Und die Kommentierung dieser Pressekonferenz ging ja auch in die Richtung, oh je, da hat sich aber jemand was vorgenommen. Ob das alles wirklich so klappt? Ja, also es ist, was ich damit sagen will, bei Habeck das Prinzip Hoffnung. Und das Prinzip Hoffnung rührte damals eben von diesem Geld, was geparkt wurde in den entsprechenden Fonds aus den Corona-Milliarden, die nicht abgerufen wurden. Und genau dieses letzte Fünkchen Hoffnung, was Habeck hatte, ist ja jetzt zerplatzt erstmal. Die Ampel muss jetzt rudern und schauen, wie sie das finanzieren kann. Also da ist, glaube ich, auch bei ihm persönlich mittlerweile der Tunnelblick da, dass er nur noch schaut, irgendwie entweder es geht gut, ja, aber was viel wahrscheinlicher ist, es wird schief gehen. Und ich habe keine anderen Antworten als das, ja, weil ich so festgetrieben bin in meinem Konzept, dass wir mit Blick auf das Jahr, ich glaube 2045, die Klimaneutralität in der Volkswirtschaft haben, dass er da jetzt alles dran setzt und ihm auch alles irgendwie egal ist. Das war ja auch, wenn ich das noch sagen darf, das war ja auch in seiner Kommentierung, in seiner ersten Kommentierung so, wo er auch die des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, wo er dann ja auch die Öffentlichkeit gesucht hat, wo ich bei uns ja auch in der Runde gesagt habe, mein Gott, warum sucht denn Habeck jetzt so diese Öffentlichkeit? Ja,
das hat niemand verstanden.
Scholz und Lindner haben das Ding in den Sand gesetzt. Und er geht da zu Lanz, er geht da in die Pressekonferenz und verhaspelt sich da und verrennt sich da, sah da extrem schlecht aus und hat, glaube ich, dann auch noch gesagt, bedanken Sie sich bei der Union, dass jetzt die Energiepreise teurer werden. Ja,
Friedrich Merz.
Ja, genau, danke Friedrich Merz. Du hast jetzt hier uns das eingebrockt, was ja auch im Übrigen, ich sage das immer wieder gerne, ein interessantes Rechtsverständnis über die Einhaltung der Verfassung zeigt. Wir dürfen nicht vergessen, die Verfassung, das Grundgesetz ist so quasi die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Daran hat sie sich zu halten, Punkt. Ja, also da gibt es keine Diskussion irgendwie, wer da klagt, dass der Schuldige ist oder so. Nein. Die Regierung hat den Bock missgemacht. Und da verstehe ich Habeck nicht, dass er da nicht irgendwie sich da irgendwie auch ein bisschen Selbstkritik beziehungsweise sich da zumindest erstmal zurückhält und schaut, was eigentlich ja das Bundeskanzleramt als die führende Instanz in der Ampel da macht.
Ja, aber Selbstkritik, haben wir irgendwas an Selbstkritik gehört von den Grünen in 4 Tagen Parteitag?
Wieso? Also,
ich fand das wirklich bemerkenswert. Es gab gar nichts. Es gab immer mal so einen Halbsatz wie, ja, wir haben auch Fehler gemacht, aber. Also das war für mich sehr bemerkenswert, dass es nirgendwo einfach mal die Einsicht gibt. Und wir kommen ja gleich noch zur SPD, da ist es ja nochmal was anderes. Aber es gibt nirgendwo die Einsicht, dass man irgendwie einfach erstmal den gesamten Karren vor die Wand hat fahren lassen und gerade einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und das stört mich an der gesamten Kommunikation, ob bei den Grünen, bei der SPD oder der FDP, dass einfach man sich wirklich so vorkommt, als ob die Regierung uns erzählen will, es sei ein Naturereignis, dass das Bundesverfassungsgericht den Haushalt für rechtswidrig erklärt hat.
Ja, ich habe den Parteitag nicht so ausführlich verfolgt wie Manuel. Ich bin da nicht so ein Suchti, was die grünen Parteitage
angeht. Ja, ich habe nebenbei ein Schwein geschlachtet.
Ich habe ein Schwein geschlachtet, ja, das stimmt, ich war beschäftigt. Entschuldigung. Mir ist noch ein Satz aufgefallen, ich will ihn kurz mal zitieren, das war auch in der Rede von Habeck. In Zeiten der Unsicherheit schaffen wir Halt, in Zeiten des Umbruchs Sicherheit, in Zeiten des Wandels Vertrauen, in Zeiten der Veränderung Stabilität.
Wunderbar, wunderbar.
Ja, ich glaube, dass so ein Satz auf dem Grünen Parteitag gut ankommt, klar. Ja, das ist gar nicht von der Hand zu weisen. Das hat man auch am Applaus natürlich gehört. Nur, ich meine, ich komme hier aus einer relativ ländlichen Gegend. Wenn ich mich da mit Leuten unterschiedlicher politischer Couleur unterhalte, ich glaube, es gibt wenige, die diesen Satz unterschreiben würden. Und ja, es war eine Parteitagsrede, ist ja schön und gut, da muss man natürlich auch die eigene Basis ein bisschen anheizen, aber ich glaube, das zeigt eben auch, dass es da eine gewisse Realitätsferne gibt. Also die Ziel der Grünen ist ja immer irgendwie in gewisser Weise die Welt besser zu machen, die Welt zu verändern. Und ich meine, das ist ein hehres Ziel, das ist ja auch vollkommen legitim, das ist vollkommen in Ordnung. Nur was da immer mitschwingt, ist auch ein gewisses Unfehlbarkeitsdenken. Ja? Also wenn Fehler gemacht werden, sind die anderen dran schuld. Wenn irgendwas schief läuft, liegt es nicht daran, dass man selbst irgendwas falsch gemacht hat. Ja, jetzt im Fall des Verfassungsgerichtsurteils war es Friedrich Merz, weil die Union geklagt hat, natürlich nicht die Regierung, die einen verfassungswidrigen Haushalt aufgestellt hat. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also die Unfähigkeit nicht aller Grüne, sondern ein Teil der Grünen, eigene Fehler sich eingestehen zu können. Deswegen würde ich auch sagen, in dieser Woche gab es einen großen Gewinner und einen Verlierer bei den Grünen. Ich würde Robert Habeck als den Verlierer sehen, weil ich finde, die ganzen Interviews, die er nach dem Urteil gegeben hat, waren ziemlich unprofessionell, dünnhäutig und ja, eines Vizekanzlers eigentlich nicht würdig. Und auf der anderen Seite haben wir Daniel Bayers bei Anne Will gesehen und haben jetzt auch in der FAZ ein Interview von ihm gelesen. Und da lesen wir einen ganz realistischen, selbstkritischen Grünen, der doch auf einmal sowas wie Realpolitik macht. Und das fand ich sehr erfrischend in dieser Woche, muss ich sagen.
Das ist korrekt. Es war allerdings nicht Anne Will, es war Maybrit Illner, wo er war.
Entschuldigung, habe ich glaube ich schon mal falsch
gefüttert. Ich wollte bloß fragen, ob Bayers oder ob man, Manuel, hat man überhaupt solche Stimmen wie jetzt Bayers auch in dem Interview, hat man die auf dem Parteitag der Grünen gehört?
Nicht wirklich. Also das Gros eigentlich, weil es dazu auch keinen Antrag gab oder irgendwas. Ja, also okay. Das war ja nichts, was jetzt irgendwie diskutiert wurde. Es war immer nur in den Reden immer beiläufig erwähnt. Und also der Konsens bei den Grünen ist, dass die Schuldenbremse abgeschafft beziehungsweise zumindest reformiert werden soll. Habeck hat das ja selbst in seiner Rede gesagt, indem er aus der goldenen Investitionsregel ja natürlich die grün-goldene
Investitionsregel
gemacht hat. Ja, also zu erklären.
Ja, das hat auch wieder kein Mensch verstanden, was er damit sagen wollte.
Also, ja, warum grün? Ja, warum grün? Also Investitionsregel heißt in dem Fall, dass man dass der Bundeshaushalt Schulden aufnehmen kann in der gleichen Höhe, wie er investiert. Nur muss man dann sagen, was ist eine Investition? Da kommen wir wieder in diese Definitionsfragen. Und hier hat er gesagt, grün-golden. Also was bedeutet das? Heißt das Investition jetzt nur in die Energieinfrastruktur zum Beispiel?
Ja, vor allen Dingen, aber Entschuldigung, vor allen Dingen, das war der Zustand des Grundgesetzes vor der Schuldenbremse 2009. Das war die Rechtslage. Das war, es muss immer so viel investiert. Das, was an Krediten aufgenommen werden muss, muss auch investiert werden. Und dann wurde halt gesagt, ja, die Investition ins Bürgergeld, würde man heute sagen, ist halt Investition in gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Genau. Genau richtig, ja. Genauso wie die Kindergrundsicherung ja auch in eine Investition ist in den Zusammenhalt der Gesellschaft, weil dadurch Kinderarmut reduziert wird. Das ist natürlich eine sehr weite Definition von Investition. Eigentlich, und das hat ja auch unser Gast beim letzten Mal gesagt, der Yannick, dass eigentlich Investition nur das ist, was man wirklich, also in Stein, was man wirklich anfassen kann, was tangibel ist, ja, und nicht eben solche Spirenzien wie Sozialleistungen. So. Also insofern war es jetzt, um da auf deine Frage zurückzukommen, war tatsächlich so, dass eigentlich dass es da niemanden wirklich gab, der sich da prominent in die Bütt gesprungen ist und gesagt hat, jo, wir müssen unter den gegebenen Umständen zurechtkommen. Ja,
das ist wirklich schade. Also schade jetzt nicht im Sinne von, dass man dafür, also ich verstehe auch, dass man da jetzt nicht irgendwie riesige Debatten geführt hat, das wäre ja unangenehm gewesen, aber es ist schon schade, dass sich diese Stimme, er ist jetzt auch niemand, also kein Niemand, sondern er ist jetzt auch nicht vorderste Reihe der grünen Politiker, aber ich merke trotzdem, dass er immer mehr Interviews gibt, immer mehr sich auch zu bundespolitischen Entwicklungen äußert, was mir übrigens sehr gut gefällt, was er da sagt. Und wenn du jetzt mal die Rede von Habeck nimmst, die ja, wie gesagt, hier jeder nachlesen kann. Und wenn du das Interview von Bias nimmst, dann hast du auf der einen Seite jemanden, der behauptet, in der Realität schon längst angekommen zu sein und diese mehr repräsentiert als jeder andere Partei. Und dann hast du auf der anderen Seite jemanden, der selbstkritisch, demütig, an manchen Punkten auch parteipolitisch sicherlich pointiert spricht. Aber da sitzt jemand, der die Realität tatsächlich lebt. Und das finde ich schon interessant, der Kontrast zwischen Bayaz und Habeck, also Interview und Rede, der ist meines Erachtens sehr krass. Und da weiß ich nicht, ob Habeck sich gerade wegentwickelt. Also meine Vermutung ist schon, dass er sich quasi von seinem ursprünglich meines Erachtens auch deutlich pragmatischeren Kurs wieder wegentwickelt und wie gesagt Richtung Wahlkampf geht. Oder ist Bayaz einfach bloß ein, bei mir würde man sagen, ein Token?
Ja, ich muss sagen, ich fand auch die Kritik Habecks an der Schuldenbremse insgesamt ziemlich trivial. Er hat ja eigentlich nur gesagt, oder immer wieder darauf abgestellt, wenn wir die Schuldenbremse haben, können wir weder in Klimaschutz investieren, noch in Zukunftstechnologien und so weiter. Ja, also quasi, wenn wir jetzt die Schuldenbremse nicht aufweichen, dann verpennen wir sozusagen die Zukunft und werden nicht klimaneutral und so weiter und so fort, ja. An anderer Stelle in seiner Rede hat er gesagt, Politik ist das Übersetzen von erkannten Notwendigkeiten in gesellschaftliche Möglichkeiten. Ja, jetzt kann man darüber streiten, was das heißen mag. Ja, aber ich würde es mal so interpretieren, dass Politik erkennen muss, okay, wir müssen was ändern und müssen jetzt schauen, wie kriegen wir das verändert. Ja, wenn man dann aber hingeht und diese wichtigen Investitionen, die er ja angemahnt hat, ja, in Klimaschutz, in Zukunftstechnologien, wenn man die dann in einen Fonds reinschmeißt, der am Ende verfassungswidrig ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob hier das Übersetzen in dieser Notwendigkeiten in gesellschaftliche Möglichkeiten clever angegangen wurde. Ja, also man hätte eigentlich hingehen müssen und hätte priorisieren müssen, hätte sagen müssen, okay, Investitionen in die Zukunft, die sind uns wichtig, Klimaschutz ist uns wichtig, das priorisieren wir oder das stellen wir nach oben und gucken halt, was uns weniger wichtig ist, was nicht so drängend ist und versuchen, da irgendwas rauszunehmen. Und das ist eben nicht passiert. Man hat versucht, den einfachen Weg zu gehen. Ja, man wollte am Ende natürlich nirgendwo streichen, weil Streichen immer unbeliebt ist. Und damit ist man eben jetzt auf die Schnauze geflogen. Aber wenn er ja immer wieder auf diesen Klimaschutz und auf diese Zukunftstechnologien verweist, dann frage ich mich, warum man das ganze Thema nicht so priorisiert hat, dass es am Ende auch sicher finanziert war.
Danke, Friedrich Merz.
Genau, es geht sogar noch weiter und wie gesagt, dadurch, dass wir die Rede ja alle vor Augen, also wir hier oben zumindest alle vor Augen haben, es ist wirklich erstaunlich. Also er hat nicht nur den Duktus gefahren, dass wir für die Zukunft investieren müssen, er ist bei der Schuldenbremse wirklich durch sämtliche Themen einmal geritten. Also ich zitiere da nochmal raus. Die Leute sanieren ihre Häuser, sie steigen vom Verbrenner um auf E-Mobile und sie nutzen das Deutschland-Ticket und fahren Bahn. Aber die Bahn muss auch fahren, die Bahn. Und deshalb kämpfe ich so, dass wir die Mittel dafür sichern und bereitstellen.
Und dann das war sagt er dann, große politische Kunst.
Ja, vor allen Dingen auch das Deutschland-Ticket ist mit Sicherheit keine Investition. Das ist eine komplette Subvention, da müssen wir überhaupt nicht drüber streiten. Ja. Und an anderer Stelle sagt er dann, aber jetzt, wo die Schuldenbremse erstmals gerichtlich ausgebremst ist, also erstens, das ergibt schon überhaupt keinen Sinn im Satz, aber gut, die Bremse ist ausgebremst, jetzt steht plötzlich und endlich die Frage im Raum, ob Regeln aus einer Zeit, die gemacht wurden, als Klimaschutz nicht ernst genommen wurde, ob diese Regeln heute hier noch so gelten können, und ich denke, nein. So, das heißt, Schuldenbremse ist gegen Klimaschutz. Das ist schon mal das eine, was er dann betont. Aber gleichzeitig will er uns dann mitteilen, dass das Deutschland-Ticket notwendig ist. Und was ich nicht verstehe, ist, ich kann doch nicht ernsthaft mich hinstellen und sagen, wir haben eine Schuldenbremse, die durch ein Gericht erstmal ausgebremst werden musste. Wenn ich führender Politiker dieses Landes bin, und da komme ich zu der Frage von eben zurück, warum stellt er sich nicht hin und sagt, wir haben da Mist gebaut, wir müssen jetzt gucken, wie wir das hinkriegen, weil wir geben unsere Ziele nicht auf, so wie die Sozen sagen, sie geben ihre sozialen Ziele nicht auf und die FDP sagt, wir geben unsere haushalterischen Ziele nicht auf. So, und an der Stelle kommen die auch nach dieser Rede kein Stück zusammen. Und es geht mir jetzt auch wie heute Abend Christian Dürr, gerade eben schon wieder bei Berlin Direkt, auf die Nerven, wenn jetzt alle immer öffentlich sagen, ja, wir verhandeln hier nicht öffentlich darüber. Ich habe den Eindruck, die Bundesregierung verhandelt überhaupt nicht untereinander. Ich habe den Eindruck, da sitzen einfach aktuell drei Köpfe, die überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen, um dieses Desaster aufzulösen. Und allen voran, und jetzt versuche ich mal ganz galant den Übergang zu unserem nächsten Thema, allen voran Kanzler Olaf Scholz, der immer noch nichts gesagt hat. Weil wir hatten zwar Kommunikation diese Woche von ihm, wir hatten auch den Spiegelartikel, aber gesagt hat er ja immer noch nichts und wir warten jetzt alle auf Dienstag auf die Regierungserklärung. Aber vielleicht schaffen wir es mit der Frage um die Schuldenbremse eben zu unserem zweiten Thema zu kommen. Olaf Scholz, mir geht es auch medial ein bisschen zu durch, außer eben jetzt mit mal dem Spiegelartikel, der sehr, sehr deutlich war. Die Hauptverantwortung für all das, was da gerade passiert, trägt er. Und das ist zwar dann lustig, wenn Robert Habeck noch die ein oder andere Spitze bei Markus Lanz bringt, von wegen, ja, ich kann mich nicht erinnern, um mal den Spiegel zu zitieren. Aber die Frage ist doch im Ende, wo einigen die sich denn, also wer übernimmt mal Verantwortung und hat irgendwas wie einen Plan? Entschuldigung für den Rant.
Also um da mal einzusteigen, man muss ja wirklich, wir müssen uns ja mal ehrlich machen und wirklich mal feststellen, okay, die Schuldenbremse in der Konzeption ihrer Väter ist gescheitert. Ja, was heißt das? Naja, die Schuldenbremse hatte ja immer das Ziel, zu disziplinieren. Und zwar eben zu sagen, okay, wir haben hier ein Instrument, das diszipliniert die jeweils verantwortliche Bundesregierung dazu, sorgsam mit den Staatsfinanzen umzugehen und eben anders Freiräume für Investitionen zu schaffen, als über Verschuldung, die über das strukturelle Minimum 0,3,5% des BIP hinausgeht. Ja, das war eine super Idee. Das hat auch tatsächlich, wir haben das ja gerade gesagt bei Habeck, in dieser Zeit, ja, wo es keine Krisen gab, ich weiß nicht, was da los war, die Finanzkrise war ja der Auslöser, dass es das gab, Flüchtlingskrise hatten wir auch, Corona haben wir auch irgendwie geschafft, aber nun gut, hat das funktioniert, weil da eben eine Regierung war, die verantwortlich gehandelt hat. Und jetzt sehen wir doch gerade, genau in dem Moment, wo die Schuldenbremse ihre volle Kraft entfaltet, funktioniert es nicht, weil wir eine Bundesregierung um einen Kanzler haben, der nicht verantwortlich handelt. Wir sehen jetzt auch einen Finanzminister Lindner, das fand ich auch ein spannendes Manöver, dass jetzt der Glatzer, glaube ich, heißt der Wirtschaft, der Finanzstaatssekretär im Ministerium, einer der Architekten der Schuldenbremse, seit 2005 auch im Amt in verschiedensten Bundesregierungen, dass der jetzt gefeuert wurde, ja, beziehungsweise nicht gefeuert, in den vorläufigen Ruhestand versetzt zum Ende des Jahres. Also er ist derjenige, der sich in den Haushalten, in der Arithmetik überall extrem gut auskennt. Und genau jetzt wird er geschasst, ja, wo er eigentlich gebraucht wird. Also da muss ich sagen, das finde ich ein sehr gewagtes Manöver. Und du hast es gesagt, so ein bisschen Scholz kommt schon wieder so ganz gut weg. Was kritisiert wird, ist seine Unsichtbarkeit. Wir werden in der kommenden Woche am Dienstag ja sehen, wenn er sich dann auch live, nicht nur in einem kleinen Video an die Öffentlichkeit wendet. Wir werden sehen, was er sagen wird. Aber da ist tatsächlich eben das Problem, dass Scholz da der Hauptverantwortliche ist. Und wir haben den Artikel gesehen im Spiegel. Ich glaube, der Stern hat auch einen Titel gebracht, die Trickser, was ja vernichtende Headlines beziehungsweise Cover sind. Ja, wenn wir uns das mal überlegen, die Trickser, der Absturz des Besserwissers. Und ich bin da sehr gespannt, was da jetzt noch kommen wird.
Ja, vielleicht steigen wir dann in den Spiegelartikel mal kurz ein. Ich zitiere nur mal ganz kurz daraus. Der Kanzler wird im Urteil nicht erwähnt, aber Karlsruhe hat letztlich auch ein Urteil darüber gefällt, wie Olaf Scholz Politik macht. Motto: Ich weiß, wie es geht, alle anderen haben es nur noch nicht verstanden. Wer Einwände hat, offenbart damit allenfalls seine geistige Beschränkung. Im Kanzleramt sitzt der oberste Besserwisser der Nation.
Das war tatsächlich mein Lieblingsteil in diesem wirklich, ich glaube, sehr, sehr langen Artikel gewesen, der meines Erachtens eigentlich den Kern auch erfasst. Jeder weiß, dass Olaf Scholz sich für intelligenter hält als eigentlich alle um sich herum. Und dass er das ja auch immer andere gerne spüren lässt, ob das jetzt bei den Waffenlieferungen war oder halt bei finanzpolitischen Themen wie gerade. Und die Wahrheit ist eigentlich relativ simpel. Er hat versucht zu tricksen, er ist erwischt worden und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende, er ist ja nicht erwischt worden vom Bundesverfassungsgericht jetzt, sondern er wurde ja schon quasi erwischt, als die CDU-CSU-Haushaltspolitiker ihm gesagt haben, das wird so nicht gehen. Und wenn ich den Spiegelartikel richtig gelesen habe, dann sind ja sogar vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen die entsprechenden Experten aus den Ministerien zu ihm gekommen und haben gesagt, Vorsicht, diese Umwidmung kann gefährlich werden. Und wenn man jetzt mal den Koalitionsvertrag zur Hand nimmt, ich habe das die Tage mal gemacht, dann stellt man ja fest, dass dort diese Umwidmung explizit auch benannt wurde mit den schönen Zielen. Und trotz der, ich nenne es jetzt mal, Beschreibung einer Notlage, aus der man heraus diese Umwidmung verargumentieren wollte, man trotzdem sich glasklar zur Schuldenbremse bekannt hat. Also ich glaube, hier hat jemand ganz genau gewusst, was er tut und war auch fester Überzeugung, wahrscheinlich auch mit der Hilfe seines Staatssekretärs dort, dass das sicher ist, das Ding, dass das nicht einkassiert wird. Und selbst als ihm zig Leute gesagt haben, Vorsicht, das wird nichts, wird er wahrscheinlich in Olaf Scholz-Manier sich gedacht haben, nee, ich habe das genau geprüft, ich weiß, wie es geht. Und wenn's Probleme gibt, kriege ich die auch wieder hin. Ich bin Teflon Olaf. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich die Wahrheit, dass er sich einfach, ich würde sagen, tricksen, das liegt schon lange zurück. Das hat er quasi zur Zeit der GroKo schon gemacht, die ersten Umwidmungen. Aber jetzt wurde er einfach erwischt. Ja, er wurde einfach erwischt und er hat sich geirrt. Und er hat, wie man so schön sagt, er denkt ja immer alles vom Ende her, wie er gerne behauptet. Aber wenn du immer vom Ende her denkst und dein gesamtes Kartenhaus auf so einem Konstrukt aufbaust und jetzt dieses Konstrukt weg ist und nicht heilbar ist, dann fällt natürlich dein Kartenhaus in sich zusammen. Und das erleben wir meines Erachtens gerade. Und dafür hat er keinen Plan B gehabt.
Ja, vielleicht auf das, was Manuel gerade nochmal sagte, weil ich den Tweet so süß fand. Robin Alexander hatte mir ja geantwortet mit der Frage nach dem entlassenen Staatssekretär Gatzer, der das ja wirklich seit Wolfgang Schäuble oder nee, seit Steinbrück in Deutschland gemacht hat. Und dann hat Robin Alexander ja gesagt, das ist ein bisschen so, als wüssten Kirk und Spock nicht mehr wohin mit der Enterprise und würden erstmal Scotty feuern. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ist das wirklich eine Panikreaktion? Ist das wirklich nur ein Bauernopfer? Oder da heißt es ja auch, dass Lindner das getan hat, ohne das mit Scholz rückzukoppeln. Also wie agieren die denn jetzt gerade? Also verlässt sich auch innerhalb der Koalition niemand mehr auf Olaf? Oder wie muss man sich das vorstellen? Hat der Kanzler überhaupt noch das Vertrauen? Und jetzt rede ich mal nicht mal nur von der Vertrauensfrage im Bundestag, was bei der FDP mit Sicherheit mittlerweile schwierig werden könnte. Aber besteht überhaupt noch genug Vertrauen innerhalb der Ampel? Also ist dieser Mann noch fähig, überhaupt die ehemals versprochene Führung zu liefern?
Das ist super spannend, dass du das sagst, weil wenn du Mütze nicht heute gehört hast bei Bericht aus Berlin, da hat er ja auch explizit die Begrifflichkeit Bauernopfer benutzt mit Bezug auf die Entlassung und das ja im Grunde sehr klar kritisiert. Also es fand ich auch interessant und ich meine, das ist ja ein Genosse, also wird sicherlich sein Parteifreund da irgendwie beigesprungen sein, aber im Grunde hat er ja diese Entlassung verurteilt. Das fand ich schon interessant, weil ich mich auch so gefragt habe, oh, wie deutlich darf da ein Fraktionsvorsitzender einer Regierungsfraktion eigentlich sein? Und wie du schon sagst, Daniel, ich glaube, das war überhaupt nicht miteinander abgestimmt, also was Lindner da gemacht hat.
Ist das nicht auch die Info, dass das nicht abgestimmt war? Ich habe das doch irgendwo gelesen, oder ist das?
Ja, das
habe ich nicht gelesen.
Das doch, das ist definitiv, ich muss kurz überlegen, wo ich es gelesen habe. Es ist aber definitiv so gewesen.
Okay.
Ja. Insofern, also das scheint so zu sein, dass das nicht abgestimmt war. Und da macht man sich natürlich Gedanken. Naja, gut, wenn jetzt Scotty von Bord gebeamt wird, was heißt das dann? Hat Glatzer gesagt, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Haushalt 2023 nochmal in eine Notlage erklären wollt und möglicherweise auch für 24, da habe ich große Bedenken, das sehe ich nicht, das würde ich nicht mitmachen, dass dann Lindner gesagt hat, okay, jetzt tschüss. Also das wäre für mich so eine Erklärung, neben dem Bauernopfer natürlich, aber das ist auch nur hochspekulativ. Und du hast Teflon, Olaf, oder Teflon Scholz gesagt. Das ist ja etwas, und das hatte ich auch unter der Woche mal geschrieben, wenn man sich mal ein bisschen länger mit Olaf Scholz politischer Karriere befasst, wenn man mal zurückgeht bis in seine Juso-Zeit, wo er ja ein Stamokap war, und auch mitgeholfen hat, den Helmut Schmidt zu stürzen und so weiter. Er war ja bis kurz vor der Wende über 10 Mal auch zu Besuch in der DDR. Er hatte da ja so seinen Masterplan, hat sich da getroffen mit FDJ-Sekretärin, ich glaube auch mit SED-Funktionären, und wollte da ja irgendwie was erreichen. Ja, er wusste es besser als alle anderen. Dann später, als er Senator war, Innensenator in Hamburg, bevor er dann auch Generalsekretär wurde, 2003 unter Schröder, da war er verantwortlich für den Brechmitteleinsatz. Und da ist es zu einem Todesfall gekommen, ein Drogendealer, Achidi John, ich habe das extra mal rausgesucht, dem wurde eben Brechmittel verabreicht, ist ins Koma gefallen und leider verstorben. Daraufhin haben alle Bundesländer den Brechmitteleinsatz abgebrochen. Scholz hat weitergemacht. Über 500 Mal wurde es weiter verreicht. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stoppte es dann, weil es eben als Folterverstoß gewertet wurde. Scholz hat es besser gewusst, hat weitergemacht. Dann der G20-Gipfel. Wir erinnern uns an die Bilder, die brennenden Barrikaden und so weiter. Jeder hat gewarnt. Liebe Leute, ihr könnt einen G20-Gipfel nicht in einer Innenstadt machen. Ja, nicht in der Elbphilharmonie mit schönem Konzert und in der Stadt. Das muss irgendwo außerhalb sein. Das ist ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Und was ist eingetreten? Wir haben die Chaotentage gehabt, mit Festnahmen, mit Zerstörungen, mit allem drum und dran. Es wurde nie aufgearbeitet. Und da kommt die Person Wolfgang Schmidt rein, ja, sein Gehilfe, sein Adlatus. Das wurde nie in Hamburg aufbereitet, ja, weil Schmidt und Scholz haben ja nichts falsch gemacht. Dann haben wir die Cum-Ex-Wirecard-Thematik, ja. Also da hat natürlich Scholz auch keine Fehler gemacht und kann sich an nichts erinnern. Und jetzt sind wir am Ende, jetzt kommen wir zur Schuldenbremse. Auch da wusste es Scholz besser und natürlich wusste er es nicht besser. Also für mich, ich bin ein kleiner Küchenpsychologe hier gerade, aber für mich ergibt sich da ein ganz großes Muster bei Scholz, dass Scholz eben den Übertritt über Regeln, über Gesetze eben auch sucht, dass er denkt, er wüsste das und irgendwie kommt er durch. Er ist ja Teflon-Olaf. Und jetzt ist es halt wirklich mal richtig in die Bütt gegangen. Jetzt ist es wirklich richtig kaputt gegangen. Und er hat natürlich keinen Plan B. Und jetzt rudert er. Und ich glaube, jetzt verlassen ihn aber auch so langsam die Kräfte. Ich glaube, im Spiegel stand das auch drin, dass das so der Beginn des Endes seiner Kanzlerschaft sein könnte. Ja, weil natürlich auch alle sagen in der Fraktion, na gut, Scholz hat immer gesagt, irgendwie am Ende der Legislatur wird das schon alles irgendwie gut sein. Ja, die Menschen werden das vergessen haben, was zwischendurch so ein bisschen jetzt geruckelt hat am Anfang. Am Ende werden sie uns dann doch wieder wählen, weil wir doch ein super Programm haben und das irgendwie alles durchbekommen. Das sehe ich jetzt nicht. Also an diese Tage wird sich jeder Wähler im Jahr 2025, wenn es denn so lange dauert, auch erinnern. Und ich sehe nicht, wie Olaf Scholz wollte immer eine zweite Legislaturperiode. Er plant ja, das hat er auch immer gesagt, mit 8 Jahren. Ich sehe keine Wiederwahl. Und ich glaube, so langsam sehen das auch die anderen nicht.
Und wenn man sich dazu mal die aktuellen Zahlen aus dem Politbarometer anguckt, dann wage ich auch zu bezweifeln, dass Scholz da sich am Ende gute Chancen ausrechnen kann. Denn, gut, ich meine, über die Umfragen zur Bundestagswahl, über die Sonntagsfrage müssen wir nicht großartig reden. Da Krebs die Kanzlerpartei weit unter 20%, um die 15% rum. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe für eine Kanzlerpartei. Scholz ist bei den beliebtesten 10 Politikern auf Platz 6 vor, oder nee, punktgleich mit dem Antichristen Friedrich Merz. Ja, auf die Frage, wie jetzt umgegangen werden soll mit dem Verfassungsgerichtsurteil, ja, sagen 57% Ausgabenkürzungen, nur 23% sagen mehr Schulden, 11% sagen höhere Steuern, ja. Die beliebteste Koalition und die einzige Koalition, die mehr Zustimmung als Ablehnung erfährt, ist eine große Koalition unter Unionsführung, ja. Und wenn man sich dann mal so Zahlen anguckt, wie Wirtschaftskompetenz oder so, da liegt die SPD bei 9%, die Union bei 33%. Also ich weiß nicht, wie man bei den Zahlen am Ende nochmal eine Bundestagswahl gewinnen will. Es sind noch 2 Jahre hin. Ja, aber die Bundesregierung hat sich spätestens jetzt mit diesem Urteil so ein Ei gelegt. Ja. Und auch der Umgang damit ist ja alles andere als professionell, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir haben jetzt einen Plan B in der Hinterhand, weil wir gedacht haben, es könnte vielleicht schiefgehen, deswegen so, das ist unser Plan B, wir haben das Ganze jetzt so und so durchfinanziert, ja, dann wären wir damit irgendwie durchgekommen. Aber jetzt so blank da zu stehen und zu sehen, dass der Kaiser keine Kleider anhat, ja, das ist schon peinlich.
Also man darf dabei auch wirklich nicht vergessen, dass damals schon bei, und wir in diesen Tagen, also vorgestern war es so weiter, waren 2 Jahre Koalitionsvertrag. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages hat Olaf Scholz schon gesagt, wir haben das auch alles so geschrieben, damit wir in 2 Jahren in dieser Konstellation, in 4 Jahren in dieser Konstellation wiedergewählt werden. Das finde ich auch wirklich dahingehend wirklich erstaunlich. Vor allen Dingen, weil wir ja gemerkt haben, wie aus dem jetzt auch so oft zitierten Honeymoon der ersten Wochen und Monate sehr schnell diese Ernüchterung entstanden ist. Und wir erleben jetzt wieder einen Olaf Scholz. Und jetzt mal die Weltpolitik außen vor, wo man vielleicht noch nachvollziehen kann, ja, zur Ukraine hat er sich lange erst nicht geäußert, musste das erstmal abwägen. Alles, das will ich sogar alles gelten lassen. Aber die Union hat ja recht mit ihrer Kritik, dass jetzt seit 2 Wochen fast, 1,5 Wochen, Scholz einfach abgetaucht ist. Auch diese Kanzlerbefragung am Tag des Urteils und so, das war ja alles, also das war ja wirklich nur noch aus der hohlen Hand gesprochen. Und er versucht bei jedem Auftritt, den er irgendwo hat, mit einem blöden Grinsen, um es mal ehrlich zu sagen, irgendwie noch drumherum zu kommen, sich auf irgendwas Konkretes einlassen zu müssen. Jetzt wird die Regierungserklärung am Dienstag 25 Minuten lang sein, laut Ankündigung des Bundestages, mit 2-stündiger Debatte danach. Da muss ja dann was kommen. So, jetzt haben wir aber 2 Tage vorher und aus der Koalition hörst du immer noch nichts. Also wir wissen aus dem Spiegelartikel, dass nach Karlsruhe zum Grünen Parteitag ständig telefoniert wurde und wird. Aber irgendwo einen Anhaltspunkt findest du in keinem einzigen Interview. Und mit Verlaub, ich glaube schlichtweg nicht dran, dass es daran liegt, dass die sich alle sklavisch daran halten, bloß nichts zu sagen, sondern dass da einfach noch nichts ist, was sie sagen können. Und dass auch Scholz jede Idee fehlt.
Ja, vielleicht ist es auch ganz simpel, wie du sagst, Daniel. Sie haben einfach keinen Plan. Und angesichts der Situation, also dass man wirklich dieses Urteil so nicht erwartet hat und deswegen natürlich auch keinen Plan in der Hinterhand hatte, wobei man sich halt fragt, warum eine Regierung, vor allen Dingen, wenn sie so häufig schon gewarnt wurde und tatsächlich ja auch vom Bundesverfassungsgericht schon erste Indikationen hatte zuvor, dass sie sich dann halt nicht auf ein Worst-Case-Szenario vorbereitet hat, macht natürlich fassungslos. Aber nehmen wir mal nur an, dass es jetzt ist, wie es ist. So, sie hatten keinen Plan, etc. Habeck ist vorgeprescht, kommunikativ, hat jeden beleidigt, der irgendwie an einer konstruktiven Lösung mitarbeiten könnte, ob das jetzt die Opposition ist oder der Kanzler. Oder
ja, aber Baha, ja. Was soll da denn wieder passieren? Jetzt beschimpfen sie wieder dauerhaft die Union und dann
genau.
Kommen sie wieder an?
Genau, und dann kommen sie wieder an. Und ich glaube, da gibt es keine Strategie dahinter und da gibt es auch keine massiven Verhandlungen. Also du hast ja auch wieder bei Mützenich heute gemerkt, der sagt, man müsse offen sein und dürfe jetzt nicht irgendwie ideologisch Verhandlungsmasse quasi verbauen und im nächsten Satz, nachdem Hasse ihn fragte, ob er dann auch bei der Sozialpolitik oder bei den Sozialmaßnahmen einsparen würde, sagt er, nein, da würden wir es nicht tun. Also ja, es ist natürlich völlig absurd. Und deswegen, ich sag dir, was ich glaube, dass Scholz hofft, dass öffentlich ein massiver Druck auf uns entsteht, auf die Union, und irgendwie wir an den Tisch kommen und ihn den Hintern retten. So, also ist jetzt ganz banal, aber ich glaube wirklich, umso länger das draußen diskutiert wird, umso mehr kann er sich zumindest darauf verlassen, dass irgendwie ein Druck auf uns entsteht, der in kein Verhältnis zum Druck auf die Bundesregierung entsteht. Und das merkst du ja, wie du gerade schon angesprochen hast. Es wird eigentlich zu gleichen Teilen über die Union wie über die Ampel wieder diskutiert, obwohl es selbstverständlich in erster Linie die Aufgabe der Ampel ist, sich hinzusetzen, Kassensturz zu machen, die Sachen zu sortieren und zu sagen, wie viel Geld fehlt uns, was müssen wir dafür tun, was können wir für Sachen kürzen, wo setzen wir Prioritäten an, und dann zu sagen, oh Mist, uns fehlen noch 5 Milliarden, liebe Union, helft uns. Ja, also das wäre eigentlich die logische oder der logische Weg, aber den wollen die nicht gehen. Und ich glaube nicht, weil sie es nicht wollen, sondern ich glaube einfach, weil sie alle kopflos gerade sind. Es ist ein absolutes Chaos.
Baha, um das vielleicht, was du gesagt hast, noch mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, auch aus diesem Spiegelartikel heraus. Also 2023 ist es ja jetzt gesichert durch die nachträgliche Erklärung der Notlage. Wir schauen uns da mal die Begründung an. Aber das Thema ist ja erstmal abgeräumt. Jetzt ist ja dann spannend der Haushalt für 2024, der ja jetzt aktuell vorläufige Haushaltsführung bedeutet ab dem 1.1. Der soll aber ja Ende Januar stehen. Und da ist es ja so, dass der Bund ein strukturelles Defizit von jetzt aktuell so um die 21 Milliarden Euro aufnehmen kann, das Finanzministerium aber den Bedarf der Ampel auf 40 Milliarden schätzt, ungefähr. Also wir reden jetzt so über 19 Milliarden, die jetzt wirklich konkret aktuell von der Ampel für das kommende Jahr irgendwo aufgetrieben werden müssen. Es sei denn, sie erklären für das kommende Jahr schon wieder die Notlage, was ja jetzt auch so ein bisschen die Debatte ist, die heute auch, glaube ich, nochmal an Fahrt aufgenommen hat, wogegen sich aber ja auch die FDP, glaube ich, Dürr hat sich dagegen auch kritisch geäußert. So, also das ist erstmal das Szenario, worum es jetzt sofort geht. Und dann kommt ja noch das Haushaltsjahr 2025. Da kenne ich jetzt gerade die Zahlen nicht, aber da fehlt auch noch einiges an Geld. Aber dafür hat die Ampel ja dann auch noch ein bisschen Zeit. So, und die Frage ist jetzt eben, ich glaube, meine These ist jetzt, dass Scholz, genau wie du gesagt hast, mal wieder auf die Schwäche der anderen setzt. Ja, es hat ja auch schon 2021 gepasst mit dem Kanzleramt. Der Masterplan, erdacht von Schmidt und Scholz, die gesagt haben,
genau,
lass uns mal Scholz nominieren, der wird Kanzler, das wird klappen. Die Union wird nicht mit Merkel antreten, da kommt irgendjemand anders und wir werden das irgendwie hinbekommen. Und jetzt muss man ja sagen, unser Kanzlerkandidat hat ja leider gelacht, die rheinische Frohnatur aus Aachen. Und der Plan ist aufgegangen. Ja, der Plan ist aufgegangen, er ist Kanzler geworden. Und das ist ja dieser Nimbus, von dem Scholz ja auch in der Fraktion zerrt, in der SPD zerrt. Irgendwie gehen seine Pläne ja dann schon irgendwie auf. Und jetzt ist genau das Kalkül wieder, dass, wie du gesagt hast, dass vermutet wird, Mensch, in der Union, und wir kommen dazu ja auch noch heute Abend, in der Union wird da eine Debatte aufbrechen, die Medien werden Druck machen, die Partei wird diskutieren, die Union, und irgendwie wird es da eine Reform der Schuldenbremse in 2024 geben und das wird alle Probleme lösen.
Und das ist ein super kluger Punkt. Entschuldigung, Mann.
Nee, ich bin fertig. Du darfst.
Achso, ich wollte nur sagen, das ist ein super kluger Punkt, was du gerade sagst. Ein Mann, der ein Land führen muss und der grundsätzlich von der Schwäche der anderen zehrt, ist genau in so einer Situation wie jetzt einfach hilflos, weil es kommt eben nicht auf die anderen an. Dieses Richtig. Szenario, das liegt einzig und allein in seiner Hand. Also wenn jetzt nicht die Führung durch den Kanzler gefragt ist, wo denn dann und wann denn dann? Und deswegen kann er jetzt eigentlich mit, also für ihn ist es tatsächlich jeder Tag, der vorbei ist und wo,
wo der Druck vielleicht steigt, aber irgendwie jemand anderes was Dummes sagt oder es vielleicht irgendeinen Dissens gibt, zum Beispiel in der Opposition, oder Habeck halt die kommunikativen Fehler macht. Das ist ja erstmal gut für ihn, ja. Aber so langsam nervt's, glaube ich, auch jeden politischen Beobachter, selbst denen, die ihn oder der Ampel oder der SPD oder wie auch immer wohlgesonnen sind. Und du hast ja gerade die Titel zitiert, Stern, Spiegel etc. Also das ist ja wirklich desaströs, ne? Aber er hat es halt in der Hand und er kann sich halt jetzt nicht darauf verlassen, dass Wolfgang Schmidt irgendwie die Medien spinnt und am Ende des Tages alle sagen, die Union ist schuld. Das funktioniert diesmal nicht. Egal, wie sehr es sich gerade
versucht. Ja, ich glaube, er steht auch noch vor eigentlich der weit größeren Herausforderung mit der eigenen Fraktion. Wenn man den Spiegelartikel ja liest, merkt man ja, dass da die 10 Minuten, die Scholz da geredet haben soll, dass die einfach niemandem gereicht haben, weil es war auch da nur Floskel an Floskel an Floskel. Gleichzeitig haben wir jetzt einen neuen Juso-Bundesvorsitzenden, der richtig Druck macht auf die Politik. Und was wir jetzt 4 Tage mit den Grünen erlebt haben, dürfen wir nicht vergessen, wir haben den SPD-Bundesparteitag jetzt vor uns. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann auch nach Dienstag der SPD-Bundesparteitag ähnlich realitätsverweigernd auftritt, wie wir das jetzt bei den Grünen erlebt haben. Weil die Linken, wenn es dann irgendwie doch um Sozialabbau gehen soll, wobei ich den Begriff immer schwierig finde, geschenkt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD das auch so ruhig alles realitätsverweigernd mitmacht, wie die Grünen das getan haben.
Mit Sicherheit nicht.
Ja, also es ist ja die Quadratur des Kreises oder dieses Trilemma, was ihr ja schon aufgemacht habt. Die SPD möchte keine Sozialkürzungen, die Grünen wollen nichts an Klimaschutzinvestitionen zurückstellen und die FDP möchte Schuldenbremse einhalten, weiß man ja jetzt mittlerweile auch nicht, und vor allen Dingen auch keine Steuererhöhung. Also aus diesem Trilemma kommst du ja so nicht raus. Das ist einfach diese, und das ist zeitkritisch. Ja, das, ich sag das nochmal, bis Januar, Ende Januar soll der neue Haushalt stehen. Und ich bezweifle, dass es da jetzt irgendwelche Deals mit der Union geben wird, ja, dass wir da die Schuldenbremse reformieren für 2023. Ich habe das vorhin irgendwie andeutungsweise gelesen, da scheint es ja irgendwie so zu sein, dass man sich da der Expertenmeinung aus der Anhörung vergangene Woche anschließt und dagegen nicht klagen wird. Aber was 2024 angeht, da muss die Regierung jetzt ihre Hausaufgaben machen. Und wir haben die vorläufige Haushaltsführung. Also Scholz hat eigentlich auch keine Zeit jetzt, um sich da sehr, sehr lange irgendwie zurückzuhalten. Und ich denke und ich hoffe, und damit kommen wir auch gleich zu unserem letzten Thema, dass da auch die Union durchhält.
Ja, ich denke, wir wechseln jetzt auch, weil wir hatten es jetzt schon mehrfach angesprochen, Blick auf die Union. Wir haben ja in unseren eigenen Reihen jetzt auch, unabhängig von dem, was Scholz vielleicht erwartet, was in der Opposition passiert oder was Medien erwarten, faktisch haben wir zwischen Bund und Ländern aktuell einen veritablen Meinungsaustausch, möchte ich mal sagen, dazu, wie die Zukunft der Schuldenbremse ist. Wir haben sowohl mit Sachsen als auch mit Sachsen-Anhalt 2 Ministerpräsidenten, die abhängig sind für ihre Investitionsentscheidungen für TSMC und Intel, für die Förderbescheide aus dem Bund. Und dann haben wir noch Kai Wegner, der irgendwie mehr Geld will. Gleichzeitig haben wir heute Abend sehr deutlich nochmal Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen gehört, der ganz klar sagt, wir bleiben bei der Schuldenbremse. Es ist die Versicherung, dass sich die Politik nicht an den nachfolgenden Generationen vergreift. Und ich fand übrigens einen Satz von ihm richtig gut, dass er nämlich gesagt hat, woher wissen wir denn eigentlich, dass unsere Probleme heute nicht einfacher sind als die Probleme, die unsere nachfolgenden Generationen haben werden. Das fand ich wirklich einen bemerkenswerten neuen Kommentar zu der gesamten Frage Schuldenbremse. Aber gucken wir in die Union rein. Vielleicht fangen wir doch in Berlin an, weil da ist die Debatte gestartet worden. Kai Wegner in unzähligen Tweets kommt mit der Frage, wir müssen die Schuldenbremse reformieren, weil die Schuldenbremse darf keine Zukunftsbremse werden. Manuel, du bist aus Berlin, du kennst Kai Wegner. Was will der Mann?
Also nun ist es zunächst einmal so, dass Kai ja da nichts Neues sagt. Also Kai hat das auch schon zu Beginn des Jahres gesagt, als er regierender Bürgermeister wurde. Wir haben ja hier mehrere Wahltermine in Berlin und werden auch noch einen haben.
Da kommt wieder einer, ne? Ihr holt
ja, ganz genau. uns macht Wählen Spaß in Berlin, deswegen machen wir das jetzt jedes Jahr. Insofern, aber um auf Kai Wegner zurückzukommen, das ist erstmal nichts Neues. Er hatte das schon mal gesagt bei einer Tagung der IHK, glaube ich, war es, wenn ich mich recht erinnere, dass er für eine Reform der Schuldenbremse ist. Und man muss dazu sagen, man kann ihn da auch so ein bisschen verstehen, wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Berliner Haushalt, der nun mal seit der Wendezeit tatsächlich eigentlich nur bis auf eine kurze Phase des allgemeinen Aufschwungs, den wir in ganz Deutschland hatten, also so 2011 bis 2015, 16, wirklich da auf Rosen gebettet war. So, und in Berlin fehlt das Geld natürlich an allen Ecken und Enden. Und jetzt auch aktuell für die Haushalte der kommenden Jahre. Die Schuldenlast nimmt zu. Wir haben Investitionsthemen, die wir angehen müssen. Wir haben den öffentlichen Nahverkehr und so weiter zum Beispiel als Thema. Wir haben auch Klimaschutz, Klimaneutralität, was ja auch das Land verfolgt, nicht nur der Bund, sondern auch das Land. Und da kann ich Kai Wegner so ein bisschen verstehen, weil wir haben jetzt die Scherben, müssen wir jetzt aufsammeln, die uns der rot-grüne Senat hinterlassen hat. Und es ist echt schwer. Also es fehlt an jeder Ecke Geld. Und deswegen würde ich das nicht so interpretieren, dass Kai Wegner da jetzt irgendwie, wie das ja unsere politischen Mitbewerber tun, als Generalangriff auf den Friedrich Merz als Parteivorsitzenden macht, sondern es geht ihm da wirklich einfach jetzt, er sieht da eine Chance für das Land Berlin, dass hier irgendwie mehr Geld, eine höhere Schuldenaufnahme möglich ist. Das ist meine Interpretation. Und das, glaube ich, ist auch bei den anderen Ministerpräsidenten. Sachsen-Anhalt kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus in der Haushaltspolitik, aber ich glaube, denen würde jetzt auch akut 400 Millionen fehlen, die sie irgendwo anders umschichten müssten, priorisieren müssten. Und da ist auch die Perspektive jetzt nicht da, irgendwie was groß einzusparen. Das sind ja ernsthafte Probleme, über die man reden muss. Aber eben deswegen, die Schuldenbremse gilt auch für die Landeshaushalte. Sie muss irgendwie eingehalten werden. Und wie du es ja gesagt hast, wir haben da eine veritable Diskussion. Aber da muss man natürlich auch immer dazu sagen, so ist das eben in einer Volkspartei, die in vielen Bundesländern auch Verantwortung übernimmt und auch die größte Oppositionsfraktion ist, die Schuldenbremse mit verabschiedet hat. Das ist eigentlich unser Asset. Ich finde sie auch nach wie vor richtig, um das auch mal klar und deutlich zu sagen. Aber ja, die Diskussion wird laufen, aber ich sehe das relativ gelassen. Man sieht allerdings, letzter Satz dazu noch, dann könnt ihr auch übernehmen, wie panisch eigentlich die Ampel ist, dass sie diese normalen Gespräche, die jetzt in jeder Partei sind, bei der Union so hochjäsen, ja, so hochjauchzen, dass da irgendwie schon fast der Palaststurm bevorsteht, ja, dass Merz irgendwie entmachtet wird von dem Ministerpräsidenten. Und das ist einfach nicht der Fall. Also da können wir, glaube ich, alle aus der Innenansicht der Union sprechen, dass Merz da unangefochten ist. Aber natürlich, es gibt die Debatte auch mit der Fraktion, mit dem Bundesvorstand, mit dem Präsidium. Und in den Gremien wird das sicherlich auch diskutiert werden, wie da der weitere Weg ist. Aber da hat das Prä Friedrich Merz.
Ja, die Frage ist, das Prä hat Friedrich Merz. Klar, also ich glaube, es steht ziemlich fest, dass die Schuldenbremse durch die Bundes-CDU in ihrer Form, so wie sie jetzt ist, eigentlich nicht angetastet wird. Also Carsten Lindemann ist ja auch rausgegangen und hat gesagt, die Schuldenbremse gehört zu uns wie das Wasser zum Fisch, glaube ich.
Das ist ja unser Fetisch.
Ich frage mich auch manchmal, wie Carsten Lindemann auf diese lustigen Metaphern immer kommt, aber ist gut. Aber der Punkt ist, wir werden ja eine Debatte darüber haben, ob wir unsere Länder, weil wir haben ja auch Schleswig-Holstein, die für 2023 und 2024 eine Notlage schon erklärt haben, ob das dann auch alles so geht, etc. Die Frage ist, auf der einen Seite gibt es notwendigen Reformbedarf, auf der anderen Seite gibt es die staatspolitische Verantwortung, dass wir der Ampel am Ende sogar helfen müssen. Und vielleicht zu Berlin und Kai Wegner, ich glaube, es war Tom Schreiber, ehemaliger Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus der SPD, der heute getwittert hat. Vielleicht sollte sich der Senat in Berlin erstmal darauf konzentrieren, die jetzigen Probleme zu lösen und nicht einfach Debatten zu führen, die aktuell nicht irgendwo hinführen können. Aber für mich ist die Frage im Raum, wo stehen wir zwischen staatspolitischer Verantwortung, der Ampel helfen zu müssen am Ende? Wo sehen wir selber Probleme mit der Schuldenbremse? Oder geht es wirklich um Umschichtung im Haushalt, um Priorisierung, wie das so schön heißt, weil wir steuern ja auf die 1 Billion Euro Staatseinnahmen nächstes Jahr zu.
Naja, ich glaube, du hast es gerade schon gesagt. Staatspolitische Verantwortung sollte eigentlich gar keine Diskussion sein. Natürlich ist das Teil der DNA der Union, so Punkt. Aber wann? Ich glaube, wann ist die zentrale Frage? Denn eine Sache ist klar, das Sondervermögen, beziehungsweise die, ich sage jetzt mal, Sonderschulden, die die Ampel gemacht hat und die verfassungsrechtlich sauber sind, kam ja nur deshalb zustande, weil sie mit der Union sauber ausgearbeitet wurden. Stichwort Sondervermögen für die Bundeswehr. Also wir können das ja miteinander machen. Der Unterschied zwischen damals und heute ist, damals ging Scholz zu Merz und sagte, ich brauche dich. Und Merz hat gesagt, ja. Egal, wo wir stehen miteinander, egal, was, ich sage jetzt mal, zwischen unseren Parteien gerade läuft, wie die Situation ist, na, selbstverständlich sind wir da. Und wenn du Angst davor hast, die Mehrheit zu bekommen, die notwendige, aufgrund des linken Flügels in deiner Partei, vielleicht auch einiger der Grünen oder wie auch immer, wir sind da und wir waren da und das Ding ist sauber und deswegen steht das ja auch nicht zur Debatte. Und jetzt genau hast du diesen Punkt, den du gerade beschrieben hast, Daniel, und der wird ja in der Debatte schön ausgelassen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, Kretschmer, Hasselhoff und Wegner, also ich fand Wegners Kommunikation persönlich, fand ich nicht so gut. Das klang halt wie, ich sehe das fundamental anders, ob das gewollt war oder wie auch immer, sei mal dahingestellt. Aber wenn man jetzt sagt, Hasselhoff und Kretschmer seien genauso auf der Seite, dann muss man bloß mal zuhören, was Kretschmer wirklich sagt. Und der sagt, natürlich können wir darüber reden, über die Schuldenbremse, wie wir sie reformieren müssen. Aber die Wahrheit ist, wir brauchen erstmal ordentliche Sparpläne der Ampel. Und genau das ist der Punkt. Bevor die Ampel nicht ordentliche Sparpläne auf den Tisch legt, bevor die Ampel nicht bereit ist, zu zeigen, dass sie verstanden hat, dass sie selbstkritisch mit diesem Urteil umgeht, dass sie sich vielleicht auch demütig zeigt. Also ich erwarte jetzt nicht, dass da irgendwie eine Selbstkasteiung läuft, aber dass man zumindest sagt, wir haben es verstanden, wir haben jeder was abgegeben, wir haben so und so 4 Milliarden gefunden, mehr findet man nicht. Und jetzt brauchen wir die Hilfe der Union für die und die Themen going forward. Ich glaube, dann kann man sich hinsetzen und reden. Aber alles andere wäre doch absurd, weil es genau verhandlungstechnisch Scholz in die Karten spielen würde. Umso mehr Druck jetzt auf die Union entsteht, irgendwas an der Schuldenbremse zu machen, damit letztendlich rot-grüne Politik weiter betrieben werden kann, die ja gerade eben gescheitert ist. Also das ist ja auch der Grund, was Friedrich Merz in seiner Mail geschrieben hat. Deswegen haben wir doch die Schuldenbremse, weil man rot-grüne Politik ansonsten einfach ohne Begrenzung laufen lassen würde. Und wo uns das hinführt, sehen wir doch gerade. Und deswegen ist es absolut richtig, dass wir die Schuldenbremse haben. Es ist absolut richtig, dass die uns sehr strenge Vorgaben macht. Aber natürlich kann man mit der Union über eine Reform sprechen, die, sage ich jetzt mal, der aktuellen Zeit entspricht. Aber doch nicht, bevor die Ampel ihren Haushalt aufgeräumt hat und gezeigt hat, dass sie selber ihre Hausaufgaben machen kann. Und das muss als erstes stehen. Und dann, denke ich, kann man über alles reden.
Vielleicht ein Einschub, ich muss natürlich Kai in Schutz nehmen als Mitberliner. Wir pflegen ja eine etwas direktere Kommunikation. Ja. Kais Tweets waren sehr freundlich für Berliner Verhältnisse, um das mal zu sagen.
Alles gut, er hat ja, also es hätte mich gewundert, wenn so ein Busfahrer-Tweet, der hätte anders ausgesehen. Insofern alles gut.
Genau, ja.
Ja, Baha, du hast einen guten Punkt angesprochen. Ich finde auch, das Urteil bietet ja erstmal die Möglichkeit jetzt, oder würde, das sollte die Bundesregierung auch mal dazu zwingen, mal hinzugehen und jeden einzelnen Haushaltsposten grundsätzlich mal zur Disposition zu stellen und zu gucken, brauchen wir das wirklich, kann man da irgendwas einsparen und so weiter und so fort. Das wurde in den letzten Jahrzehnten eigentlich nie gemacht. Wir hatten immer laufende Ausgaben, die sind immer weitergelaufen. Es wird nie irgendwie hinterfragt, ja, brauchen wir das noch groß und so weiter und so fort. Um jetzt nochmal auf Daniel Bayers zurückzukommen, ich finde, er hat in seinem Interview einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, wir haben Bürgern und Unternehmen den Eindruck vermittelt, wenn eine Krise kommt, dann muss der Staat alles kompensieren. Das ist ein Versprechen, das Politik nicht halten kann. Und das ist ja auch was grundsätzlich Unionspolitik ist. Ja, also wenn man sich nochmal die katholische Soziallehre anguckt, Subsidiaritätsprinzip und so weiter, derjenige, der Geld hat und sich selbst versorgen kann, der braucht nichts. Ja, und wenn wir jetzt eine Krise haben und für Sprit wird teuer und Energie wird teuer, dann jedem am Ende eine Energiepauschale zu zahlen, jeden in den Genuss eines Tankrabatts kommen zu lassen und so weiter. Ja, also zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Krise, den Leuten geht es schlechter, selbst den Leuten, denen es eigentlich ganz gut geht, geht es auch ein bisschen schlechter. Ja, der Staat kompensiert das am Ende. Ja? Das ist eine gewisse Vollkasko-Mentalität, die wir jetzt über die letzten Jahre irgendwie etabliert haben, die natürlich auch durch den gestiegenen Wohlstand der letzten Jahre oder der ja aus dem Wohlstand irgendwie resultiert ist. Aber diese Vollkasko-Mentalität hat am Ende das Problem, dass sie den Wohlstand, ja, am Ende bekämpft, beziehungsweise dem Wohlstand schadet. Und davon müssen wir wieder weg, finde ich. Müssen wir den Leuten was zumuten? Wenn eine Krise kommt, dann haben wir eine Krise und dann ist es eben so. Aber der Staat kann eben nicht alles kompensieren. Und das ist was natürlich immer wieder schwer einzufangen ist, aber wo Politik am Ende ansetzen muss, auch wenn es wehtut.
Aber ich glaube, ich nehme die Corona-Jahre mal aus, weil da hat Politik insgesamt agiert, ja, ohne zu wissen, ja, wie sie agieren hätte müssen. Oder da ist es wirklich ein klassischer Fall, sowohl in der Finanzpolitik wie in der Gesundheitspolitik. Im Nachgang wussten wir es dann alle besser.
Ja, klar. Mir geht es ums Grundsätzliche.
Ja, aber während der Corona-Zeit ist mir dann mal eines bewusst geworden. Und wir hatten das auch bei der Heizgesetzdebatte. Wir müssten, also, und ich denke auch, das wird ein relevanter Punkt, sowohl in unserem Grundsatzprogramm wie sicherlich auch im nächsten Bundestagswahlkampf. Wir müssen uns halt mal die Frage stellen, wo fängt Sozialstaat eigentlich an und wo hört er auf? Denn was wir beim Heizungsgesetz immer wieder erlebt haben, und sind wir mal ehrlich, wir müssen ja nur an Jens Spahn Rede erinnern, wo er gesagt hat, wenn die Förderung automatisch immer bei 15.000 Euro gedeckelt ist, außer man ist halt in zusätzlichen Fördertöpfen bis zu 70.000 nach oben. Das war ja so ein ganz kompliziertes Modell dieser sogenannten Förderkulisse. Die Frage dabei ist ja, wenn man dem Mittelstand in Deutschland immer mehr zumutet, dann gibt es halt auch irgendwann keinen Mittelstand mehr. Und da ist für mich schon die Frage, ob wir nicht mal überlegen müssen, also ist Sozialstaat wirklich immer erst ab Bürgergeld? Oder wo muss auch ein Staat für sozialen Ausgleich sorgen, dass nicht immer mehr Belastungen auf denjenigen treffen, der sich sein Leben gerade so eingerichtet hat oder halt ja auch ziemlich normal lebt, in dem Sinne, wo wir vielleicht alle normal uns bewegen wollen würden oder so. Für mich ist diese Frage, wo Sozialstaat eigentlich greifen muss, eine der elementarsten, die wir haben werden. Weil siehe zum Beispiel jetzt auch hier Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. Ja, ich weiß, systematisch ist das einfach nur das Auslaufen einer kurzfristigen Verringerung eigentlich gewesen. Aber anstatt dass jemand mal sagt, hey, lass uns mal an die gesamte Systematik gehen, wenn da jetzt 12.000 Gastronomiebetriebe von betroffen sind und die Leute sowieso immer weniger zum Essen gehen können oder auch in die Kneipe gehen können, dann ist das einfach eine nicht soziale Politik, die da gemacht wird. Und die Frage müssen wir uns auch als Union stellen in dem Zusammenhang. Und das heißt nicht, dass wir es mit Schulden finanzieren, aber die Frage, wo Sozialstaat anfängt und wo er greifen muss, die finde ich schon relevant.
Die ist auch absolut relevant und sie stellt sich ja auch vor allen Dingen, wenn wir auch mal weiterdenken. Wir hatten ja Yannick Buri als Experten da, der uns ja auch aufgezeigt hat in der letzten Woche, Mensch, ab 2027 müssen die Corona-Schulden zurückgezahlt werden und ab 2030 das Sondervermögen der Bundeswehr. Und da werden wir, also die nicht die Ampel, die muss jetzt, regiert ja jetzt auf 2025. Danach wird es sie nicht geben, meine feste Überzeugung. Aber die kommende Bundesregierung hat jetzt schon ein Päckchen im Rucksack drin von, ich glaube, fast 30 Milliarden jährlich, die dann auch in den Schuldendienst rein müssen. Ja, und wenn wir jetzt sagen, Mensch, wir stellen jetzt nicht die grundsätzlichen Fragen. Ja, wo fängt Sozialstaat an? Was ist eine Investition? Wie weit fassen wir den Begriff oder wie eng? Dann werden wir aus dieser Nummer nicht rauskommen. Wir können auch nicht jedes Jahr eine Notlage erklären oder irgendwie die Schuldenbremse abschaffen, weil das ändert nichts an dem strukturellen Defizit. Und deswegen hatte ich den Punkt vorhin gemacht, dass die Schuldenbremse in dem Sinne gescheitert ist. Wir werden nicht darum herumkommen, dass Politik verantwortlich handeln muss. Und das bedeutet eben, wie Marcel das auch wunderbar gesagt hat, Mensch, wir können auch nicht überall reingehen, überall fördern, überall unter die Arme greifen, sondern wir müssen den Leuten etwas lassen von ihrem Einkommen, damit sie selbst vorsorgen können, um solche Risiken abzufedern. Auch fürs Alter vorsorgen im Übrigen. Ich bin da ganz erstaunt, dass die Linken die ganze Zeit sagen, wir können so viel Schulden aufnehmen, dass, als wäre nichts gewesen. Es gilt immer noch der alte Leitsatz, der uns vor der Schuldenbremse vor 2009 geprägt hat. Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Und die Steuerbelastung ist jetzt schon extrem hoch für alle Gruppen. Also ich weiß nicht, wie die Ampel das schaffen will, da rauszukommen. Man kann sich da nicht mit rausverschulden. Es wird dann nur noch schlimmer. Ja. Deswegen bin ich da sehr, 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 sehr kritisch und bin da auch sehr, sehr gespannt, was da im kommenden Jahr passieren wird, wie man das Thema angeht. Und ja, wir werden es sehen.
Apropos, wir werden es sehen. Wir biegen in die so berühmte Schlusskurve ein. Mit einer Frage, mit der Bitte um möglichst kurze Antworten an euch jeweils. Wir werden am Dienstag die Regierungserklärung von Scholz hören. Was wird er uns sagen? Einfach mal spekuliert.
Ich glaube fest, dass er uns sagen wird, dass es Deutschland unter der Ampel sehr gut geht, immer besser geht und dass man jetzt auch wieder eine Lösung findet und deshalb ist so nach dem Motto, hier gibt's nichts zu sehen, weiterlaufen. Das ist meine Vermutung.
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, Scholz wird sehr viel sagen, aber naja, wenig Inhaltliches. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das schon wieder so eine Art PR-Gag irgendwie platziert wird. Wir haben das ja gesehen beim Deutschlandpakt, ja. Also beim Deutschlandpakt, die Union und die Ampel müssen da zusammenarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, irgendwas in diese Richtung kommt. Irgendwie eine Geste an Merz. Wir müssen in dem kommenden Jahr schauen, dass wir irgendwie die Schuldenbremse reformieren, weil sonst wird es uns ganz, ganz schlecht gehen. Also ich vermute, da kommt dann irgendein Schlagwort. Ich will jetzt nicht spekulieren oder kreativ werden. Das soll mal Wolfgang Schmidt übernehmen, der kann das gut. Und insofern gebe ich an dich, Marcel.
Ja, also am Ende wird die Ampel alles im Griff haben, denn wir haben ja Führung bestellt und sie bekommen und alles wird gut.
Und was denkst du, Daniel?
Ich dachte, ich gucke die Frage herum.
Ja, der Trippelbumm.
Nein, ich glaube auch, das ist ein sehr salbungsvolles, großes Brett wird, wo wir am Ende aber auch nicht mehr wissen, sondern das ist das Typische wird, wir können nicht die Dinge, die wir erreicht haben, aufgeben, wie er das jetzt bei der SPD in Brandenburg gesagt hat. Und ich glaube, ansonsten werden weiter verhandeln müssen und irgendwas kommt. Also ich glaube, es wird eine sehr heftige und hitzige Debatte werden. Aber ich glaube, inhaltliche Antworten werden wir auch am Dienstag noch nicht haben.
Schade. Zumindest wissen wir, dass er keine Sondervermögen oder weitere Gelder ankündigen kann. Das ist doch schon mal was.
Ganz genau. Die Haushaltsführung ist vorläufig.
Kurz die Brücke nochmal zum Beginn und nochmal mit einem letzten Zitat, was uns vielleicht auch allen nochmal die Menschlichkeit vor Augen führt, aus Robert Habecks Rede schließen. Zitat, Menschen sind nicht immer gleich stark. Menschen sind verletzlich und eingekeilt in ihren engen Alltag zwischen Beruf, Arbeit, Kindern, Eltern, dem Haushalt. Die Ressourcen sind endlich, die finanziellen wie die emotionalen. Und die Angst vor Verlust ist mächtig. Und umso mächtiger, je größer die Umbrüche sind. Und in einer Zeit des Umbruchs leben wir. Die Welt ist in vielfacher Hinsicht entsichert. Es gibt eine Sehnsucht nach Sicherheit und jeder von uns kennt sie.
Amen.
Schönes Schlusswort.
Wunderschönes Schlusswort. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittelpunkt Debattenagentur auf X unter @mittelpunkt zu finden. Wer uns und unsere Arbeit unterstützen will, findet dazu einen Link unter diesem Space. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, verweise wie gewohnt an Anne Will, die sich heute mit dem Haushalt und der Schuldenbremse auseinandersetzt, bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe. Dankeschön, schönen Abend, bis nächste Woche.
Macht's gut, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao. Dankeschön. Ciao.